Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mit dem Wochenspruch aus Lukas 21 darf ich uns heute Morgen alle zum Gottesdienst am zweiten Advent ganz herzlich begrüßen. Begrüßen möchte ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Ich wünsche euch eine gesegnete Adventszeit. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und unsere Chorstunde fällt bis auf Weiteres ins neue Jahr aus. Wenn wir wieder anfangen, kündigen wir es ab oder ich rufe rund. Es ist vorerst keine Chorstunde mehr. Am Dienstag um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht. Um 19 Uhr ist Bibelkreis im Gemeindehaus in Breitscheid. Am Mittwoch um 19 Uhr ist Kirchenvorstandssitzung in Breitscheid. Am kommenden Sonntag, den dritten Advent, feiern wir wie gewohnt um 11 Uhr Gottesdienst in Medenbach. Ganz herzliche Einladung dazu. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 135 Euro und war für Flüchtlinge und Asylsuchende bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Die heutige Kollekte ist für die evangelischen Frauen in Hessen und Nassau bestimmt. Der Frauenverband, der EKHN, fördert die ehrenamtliche Arbeit von unseren Frauen in unserer Kirche. Dieses geschieht durch Workshops, Seminare und durch das Bereitstellen von Materialien für Gottesdienste und Andachten. Der Verband setzt sich ein für Geschlechtergerechtigkeit und bezieht Stellung in gesellschaftspolitischen Debatten. Die Arbeit findet im ökumenischen Horizont statt. Dann habe ich noch einen Hinweis. Das angekündigte Adventssingen mit der FEG am kommenden Samstag in Breitscheid fällt wegen der momentanen Situation aus. Soweit meine Abkündigungen. Nun hören wir das Lied Nummer 11, die Verse 1 und 5 bis 7.
Thank you. steckt tatsächlich eine Menge Trost in den Adventszusagen und auch in den Adventsliedern. Es macht sehr viel Sinn, diese in diesen Tagen zu beten. Wir feiern diesen Sonntag am zweiten Advent im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns gemeinsam den Psalm 80 sprechen. Ich beginne und bitte Sie und euch als Gemeinde die eingerückten Sätze zu beten. Hör doch, du Hirt Israels, der die Nachkommen Josefs wie eine Herde führt. Du, der über den Cherubim thronst, erstrahle in deinem Glanz. Stell uns wieder her, Gott, blick uns wieder freundlich an, dann sind wir gerettet. Du hast uns Tränenbrot zu essen gegeben und becherweise Tränen zu trinken. Stell uns wieder her, allmächtiger Gott, blick uns wieder freundlich an, dann sind wir gerettet. Für ihn hast du den Boden freigemacht, er schlug Wurzeln und füllte das Land. Seine Ranken streckte er aus bis ans Meer im Westen und nach Osten bis zum Fluss Euphrat seine Triebe. Kehr doch zurück, allmächtiger Gott, blick vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an, beschütze, was deine Hand pflanzte, den Sprössling, der dir seine Kraft verdankt. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten und bekennen, heiliger Gott, himmlischer Vater, vor 100 Jahren waren die Völker Europas zerstritten und verfeindet. Vor 90 Jahren begann unser deutsches Volk, die Menschen jüdischen Glaubens als Minderheit in unserem Land zu ächten und zu verfolgen. Vor 80 Jahren war die ganze Welt in einem Krieg gegeneinander. Vor 70 Jahren waren die Deutschen zerstört und am Boden, das ganze Land. Als wir uns zu unserer Schuld bekannten, hast du uns im westlichen Teil aufgerichtet und Wohlstand geschenkt. Aber wir haben es dir nicht gedankt, wir haben von unserer eigenen Leistung gesprochen. Vor 30 Jahren hast du uns Deutsche in Ost und West das Wunder einer friedlichen Wiedervereinigung geschenkt. Inzwischen leben wir Deutsche zum großen Teil ohne dich, Gott. Nun hast du unsere Schutzmauern eingerissen. Angst und Schrecken gehen umher. Herr, erbarme dich. erbarme dich, Christe, erbarme dich, Herr, erbarm dich über uns. So spricht Gott, der Allmächtige, durch seinen Diener Jesaja: Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, und wird euch helfen. Die Augen der Blinden werden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Die Lahmen werden springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Lasst uns Gott ehren. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Wir beten: Gott, hilf uns, auf dich zu sehen. Jesus, hilf uns, auf dich zu hören. Heiliger Geist, lass uns verstehen, was du uns als Gemeinde sagst. Amen. Wir hören die Schriftlesung.
Ich lese aus Lukas 21, die Verse 25 bis 33. An Sonne, Mond und Sternen werden die Zeichen erscheinen. Und auf der Erde werden die Völker in Aufruhr und Entsetzen sein, den wilden Wellen der Meere hilflos ausgeliefert. Viele Menschen werden den Mut verlieren, wenn sie diese Schrecken über die Erde hereinbrechen sehen. Denn selbst die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann werden alle den Menschensohn mit Macht und großer Herrlichkeit in den Wolken des Himmels kommen sehen. Wenn all das anfängt, dann richtet euch auf und hebt den Blick, denn eure Erlösung ist ganz nahe. Und er gab ihnen folgenden Vergleich: Seht euch einen Feigenbaum oder einen anderen Baum an. Wenn die Blätter sprießen, wisst ihr, dass der Sommer kommt. Genauso könnt ihr, wenn ihr all dies geschehen seht, sicher sein, dass das Reich Gottes nahe ist. Ich versichere euch, diese Generation wird nicht von der Erde verschwinden, bis alle diese Ereignisse eingetreten sind. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden für immer bleiben. Hier endet die Lesung. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Wir schauen auf Gott und bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Das Lied Nummer 6, das Adventslied, ihr lieben Christen, freut euch nun. Thank you. Predigtext zum zweiten Advent steht im Buch des Propheten Jesaja am Ende des 63. und Anfang des 64. Kapitel. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Herr, schau doch herab vom Himmel, von deinem heiligen und majestätischen Thron. Warum setzt du dich nicht mehr mit ganzer Kraft für uns ein? Wo sind deine großen Taten? Warum hältst du dich zurück? Schlägt dein Herz nicht mehr für uns? Ist deine Liebe erloschen? Du bist doch unser Vater. Abraham weiß nichts von uns und auch Jakob kennt uns nicht. Du, Herr, du bist unser Vater, unser Erlöser. So hast du von jeher geheißen. Warum lässt du uns vom richtigen Weg abirren? Warum hast du uns so eigensinnig werden lassen, dass wir keine Ehrfurcht mehr vor dir haben? Bitte, wende dich uns wieder zu. Wir sind doch immer noch deine Diener, das Volk, das dir gehört. Für kurze Zeit haben die Feinde dein heiliges Volk vertrieben und dein Heiligtum zertreten. Es geht uns so, als hättest du nie über uns geherrscht, als wären wir nie das Volk des Herrn gewesen. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Komm schnell, so wie ein Feuer, das ihm nur ein Reisighaufen verzehrt und Wasser zum Sieden bringt. Lass deine Gegner erfahren, wer du bist. Die Völker sollen vor dir zittern. Denn du vollbringst so furchterregende Taten, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Ja, komm doch herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Denn noch nie hat man so etwas gehört. Seit die Erde steht, hat noch niemand einen Gott wie dich gehört oder gesehen. Nur du kannst den Menschen, die auf dich vertrauen, wirklich helfen. Gott gebe uns ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, es gibt Abschnitte in der Bibel, die muss man im größeren Zusammenhang lesen. Wenn man da nur einige Verse herausnimmt, dann ergibt sich ein falsches Bild. Das ist dann so, als wenn man aus einem großen Gemälde nur ein kleines Detail herauspickt und dann kann man sich dazu auch die schönsten Gedanken machen. Es hat aber nichts mit dem wirklichen Bild zu tun. Oder wenn man bei einem Film den Fokus auf das Gesicht eines Menschen legt, der vielleicht sogar gerade lacht, und dann nimmt man noch wahr, der geht rückwärts, und dann zieht die Kamera das Zoom auf und man sieht, jawohl, der geht rückwärts, jawohl, der lacht, aber zwei Schritte hinter ihm tut sich ein Abgrund auf. Die Kapitel 63 bis 65 im Buch des Propheten Jesaja muss man im Ganzen lesen. Ich bitte Sie, tun Sie das heute Nachmittag. Wenn möglich, suchen Sie eine neuere Übersetzung und dann lesen Sie und beten Sie beim Lesen. Das Verstehen der Heiligen Schrift gelingt uns nur mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und es ist jetzt hohe Zeit, die Heilige Schrift zu lesen. Wir müssen in diesen Tagen alles daran setzen, den lebendigen Gott so gut wie möglich zu verstehen. Ich werde jetzt ein paar Gedanken zu den Kapiteln sagen. Das entspricht meinem Predigtauftrag. Hören Sie mich kritisch an. Überprüfen Sie das, was ich jetzt sage, und beurteilen Sie vor Gott, ob Sie zum selben Ergebnis kommen. Und bitte rechnen Sie nicht mit einer netten Adventspredigt. Nichts ist in den Kapiteln 63 bis 65 beschaulich oder besinnlich. Ernst ist das, was hier steht. In einem ersten Schritt betrachten wir die Ursprungssituation, die den Prophet Jesaja umgab, als er das aufgeschrieben hat, was wir hier lesen. Im zweiten Schritt werden wir überlegen, welche Parallelen es von der Situation damals zu unserer Lebenssituation heute gibt. Und als drittes bleibt zu fragen, was wir mit dem Erkannten jetzt tun wollen. Erstens, welche Situation beschreibt der Prophet Jesaja? Was ist der historische Hintergrund? Der Prophet Jesaja lebt im 6. Jahrhundert vor Christus und er kündigt dem Südteil des Volkes Israel, dem Stamm Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, den Untergang an, sehr konkret durch die Armee der Babylonier, eine der Weltmächte damals. Dasselbe Schicksal hatte übrigens das Nordreich 20 Jahre vorher schon getroffen. Da war es eine assyrische Armee, die das Land überfiel und die Menschen da drin als Gefangene wegführte. Jesaja selber hat erlebt, dass seine Prophezeiung sich erfüllt hat. Aber neben diesem Blick auf das Bevorstehende hat er auch noch Dinge gesehen, die über die Ereignisse seiner Zeit weit hinausgingen. Er war durch den Geist Gottes geleitet und er hat im Horizont den letzten Teil der Weltgeschichte bereits gesehen. Für ihn schieben sich, er ist ein Mensch seiner Zeit, so wie wir das in unserer Zeit sind, für ihn schieben sich all die Ereignisse, die er da sieht durch Gottes Geist, ineinander. Er sieht das Kommen des Messias und er sieht bereits das endgültige Königreich des Friedens. Wir können heute beim Lesen seiner Prophetie ein wenig sortieren. Wir können sagen, welche Teile davon sich schon erfüllt haben und welche Momente noch ausstehen. Also auch von uns aus noch in Zukunft erwartet werden müssen. Im Kapitel 63, schon vor dem, was ich gelesen habe, entspinnt sich ein Gespräch zwischen Gott und seinem Volk Israel. Vermutlich ist der Prophet selber derjenige, der stellvertretend für das Volk seinen Gott befragt. Das Ganze beginnt mit einer Vision, die Gott in seiner Macht und in seinem Zorn zeigt. Und in dieser Vision eröffnet Gott das Gespräch und Gott zeigt sich erstaunt. Niemand käme ihm zu Hilfe. Gott erwartet, dass Menschen ihm helfen, aber da ist niemand, stellt er fest. Der Prophet antwortet stellvertretend für das Volk mit einem Bekenntnis und er bekennt, dass Gott umgekehrt seinem Volk vielfach zu Hilfe gekommen sei. Er bekennt, wie viel Liebe und Güte sie als Volk durch Gott erfahren haben. In dem Gespräch wird deutlich, dass Gott so gehandelt hat, weil er die Menschen wie seine eigenen Kinder liebt. Es wird auch deutlich, dass er hoffte, dass sie ihn nicht enttäuschen. Es ist davon die Rede, dass er sie sogar mitleidsvoll auf den Arm genommen hat und sie getragen hat. Aber, stellt Gott fest, es gab keinen Dank dafür. Etwas Unglaubliches ist passiert. Sie haben Gott genau an der Stelle getroffen, wo es für ihn am schmerzvollsten ist. Sie haben seinen Heiligen Geist beleidigt. Gottes Geschenk an sie, das Zeichen seiner innigsten Liebe, haben sie missachtet. Der Prophet bittet stellvertretend, Gott möge von seinem Thron aus handeln. Setz dich trotzdem für uns ein. Halt dich nicht länger zurück. Ist deine Liebe zu uns denn erloschen? Bist du nicht mehr unser Vater? Wer sonst außer dir könnte uns erlösen? Der Prophet ist ganz aufgewühlt und kommt praktisch in ein Selbstgespräch. Er sagt, wir sind abgeirrt, wir haben den richtigen Weg verloren, wir sind so eigensinnig, wir haben überhaupt keine Ehrfurcht vor Gott. Und dass das passieren konnte, empfindet der Prophet schon als eine Strafe Gottes. Gott hat das zugelassen. Jesaja ist entsetzt. Es wird aus seinen Worten spürbar, dass er alles daran setzt, das Mitleid Gottes zu wecken. Dieser Versuch gipfelt dann in dem Ruf, reiß doch den Himmel auf, komm doch bitte herab, erscheine in deiner Kraft, damit die Berge wackeln, damit wir unsere Selbstsicherheit verlieren. Komm schnell wie ein Feuer, lass alle Völker vor dir zittern. Was will der Prophet denn bewirken? Er möchte, dass seine Hörerinnen und Hörer sozusagen mitgenommen werden in das Gespräch mit Gott und erkennen, wie dramatisch die Lage ist und dass sie nur durch das Vertrauen auf Gott gerettet werden. Und das Gespräch ist noch nicht vorbei. Nochmal wendet sich der Prophet an Gott und sagt, ich weiß, du Gott wirst helfen, wenn wir uns nach deinen Geboten richten und danach leben. Wir haben gesündigt. Wir haben uns völlig verrannt. Wir sind unseren Wegen gefolgt und wir sind in die Irre gegangen. In deinen Augen, Gott, stehen wir völlig beschmutzt da, als hätten wir ganz schmutzige Kleider an. Und selbst unsere Versuche, Dinge richtig zu machen, lassen uns vor dir, Gott, nicht mehr rein werden. Dass wir uns als Menschen von dir gelöst haben, nimmt uns die Lebenskraft, so wie einer Blume oder einem Blatt die Lebenskraft genommen wird, wenn man sie ausreißt. Wir mögen uns noch stark vorkommen, aber wir sind schon wie verdorrtes Laub und werden vom Wind in jede Richtung gepustet. Wir suchen bei dir, Gott, gar keine Hilfe mehr. Und darum müssen wir die Konsequenzen selber tragen, auch wenn wir darunter zusammenbrechen. An diesem Punkt des Gespräches und der bitteren Erkenntnis antwortet Gott noch einmal. Und er sagt, ich habe immer wieder meine Hände ausgestreckt, aber ihr habt meine Hände immer wieder weggeschlagen. Ihr habt mich verhöhnt. Nun überlasse ich euch selbst. Ich kümmere mich jetzt nur noch um die, die tatsächlich nach meiner helfenden Hand fassen. Ganz am Ende mündet das Gespräch in eine ganz herrliche Beschreibung eines neuen Zeitalters, in dem Gott eine Neuschöpfung des Himmels und der Erde macht, wo dann nur noch Freude herrscht. Es wird aber auch ganz klar gesagt, dort werden nur die Menschen sein, die nach der rettenden Hand Gottes gegriffen haben. In der Zeit nach Jesaja fanden tatsächlich Menschen den Weg zurück in die Heimat und sie bauten den Tempel als Zeichen der Nähe Gottes wieder auf. Sie haben richtig viel Widerstand erfahren dabei. Und dann hat Gott sie gesegnet, auf atemberaubende Weise. Erinnern wir uns daran, dass der Prophet darum bat, Gott möge den Himmel aufreißen und herabkommen? Gott hat das getan. Er ist tatsächlich herabgekommen, er ist Mensch geworden, Jesus wurde geboren, aber sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn verhöhnt und sie haben ihn verächtlich getötet. Das Volk verlor daraufhin wieder seine Heimat und Gott wandte sich den Menschen zu, die nie zuvor nach ihm gefragt hatten, so wie angekündigt. Das ist die Zeit der Völker, der Christenheit. Diese Zeit ist nun fast abgelaufen. Denn auch die Menschen aus den Völkern haben es keinen Deut besser gemacht als das Volk Israel. Auch sie haben sich von Gott abgewandt, auch sie verhöhnen ihn und auch sie beleidigen seinen Heiligen Geist tödlich. Jetzt sind wir schon im zweiten Teil der Betrachtung. Im Hier und Jetzt spielen die Gebote Gottes eine immer kleinere Rolle. Die Menschen haben sich an vielen Stellen über den Willen Gottes hinweggesetzt. Was in unserer Gesellschaft und was im Umgang der Völker untereinander, würde Gott eigentlich gefallen? Es ist eine lange Liste von Dingen, die ihm nicht gefallen. Und es stehen ganz ungeheuerliche Dinge da drauf. In unserer Welt wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Aber entweder man lacht drüber und sagt, das weiß doch jeder, dass das nicht wahr ist. Oder aber es gibt auch Lügen, die darf man nicht benennen. Es ist dann gefährlich, die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit über das Töten von Kindern. Die Wahrheit über die göttliche Sicht der Ehe. Die Wahrheit über die Habsucht der Menschen und die Wahrheit über die Verachtung des Sonntags. Die Wahrheit darüber, dass Gott in unserem Land nur noch bei sehr wenigen den ersten Platz in ihrem Leben hat. Es gibt so viele Dinge, denen wir Deutsche mehr vertrauen als dem lebendigen Gott. Und wenn man's benennt, wird man belächelt oder massiv angefeindet. Das habe nichts mit Gott zu tun. Das sei eine Aufgabe des Menschen. Die Rettung vor dem Tod, eine Aufgabe des Menschen. Wer tritt für Gottes Gebote ein? Wer ruft mahnend und warnend unser Volk zur Umkehr zu Gott? Gott zeigt sich erstaunt, dass niemand ihm zu Hilfe kommt. Gott erwartet, dass Menschen ihm helfen, aber da ist niemand. Menschen beanspruchen für sich, die Retter der Welt zu werden, die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Das Evangelium verkündet uns, dass die Rettung für die Menschen schon errungen ist. Jesus heißt der Mann, Jeschua bedeutet, Gott rettet. Und die Bibel bezeugt ohne Zweifel, dass niemand diese Erde retten wird. Sie wird vergehen. Und dann wird Gott selber einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und schon bin ich im letzten Teil der Predigt. Was soll ich noch sagen? Das Wort Gottes spricht so anschaulich. Wir finden mit dem alten Prophetenwort auch in unserer Welt einen Weg. Es ist wie eine Navigations-App, die uns den Weg weist. Umkehren zu Gott. Das muss ich ganz persönlich. Ich bin in so vielem schuldig geworden, meinem Schöpfer. Ich habe ihm nicht gedient. Ich habe meine eigenen Alltagsgötter gehabt, Dinge, Lieblingssachen, die mir wichtiger waren als das Wort Gottes. Ich muss Gott um Vergebung bitten, ich muss ihm Recht geben in seinem Urteil über meine Irrwege. Und ich will ihn bitten, mir zu helfen, seinen Willen zu verstehen und künftig besser danach zu leben. Ich will meinen eigenen Wegen misstrauen. Sie müssen sich an den Geboten Gottes messen lassen. Diene ich der Ehre Gottes. Wir waren mal das christliche Abendland. Allein dieser Name wird heute bei den Klugen im Land belächelt und verspottet. Aber ich bin sicher, dass uns keine Maßnahme besser helfen kann, als dass wir Gottes Namen wieder neu die Ehre geben. Dass wir nicht zuerst ökologisch, nicht zuerst ökonomisch, nicht zuerst medizinisch und auch nicht zuerst humanistisch, sondern wieder christlich denken und leben lernen. Und christlich denken, das verstehe ich so ernsthaft, den Willen Gottes suchen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Von alters her ist die Adventszeit eine Bußzeit. Lasst uns heute wieder anfangen zu bereuen, wo jeder und jeder von uns persönlich Gott beleidigt hat und stellvertretend für unser Volk und unsere Gesellschaft wir treten Gottes Ehre mit Füßen. Lasst uns anfangen, Gott Recht zu geben. Und lasst uns ihn um Wegweisung in unserem Alltag bitten. Lasst uns Gott allein die Ehre geben. Amen. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und danken dir, dass dein Wort uns anspricht. Danken dir für das, was dein Prophet gesehen hat und was uns gilt. Danken dir, dass wir dich kennenlernen dürfen in deinem Wort. Dass du jemand bist, der auf unsere Hilfe wartet. Zeig uns, wo das richtig getan wird. Gib uns deine Weisung, dass wir Menschen unterstützen, die unsere Hilfe brauchen, dass wir achtsam miteinander umgehen und dass wir bei allem, was uns umgibt, bei aller Not, nicht uns darauf konzentrieren, wie wir Menschen mit dieser Not umgehen, sondern uns dir zuwenden und dich in unsere Not hineinbitten. Nicht auf unser Vermögen vertrauen, sondern uns auf dich verlassen. Vergib uns all die Irrwege, die wir gehen. Gib uns deinen Geist, dass wir bei dir sind. Wir beten für die Ärztinnen und Ärzte und die Pflegenden in den Krankenhäusern. Stärke sie und ermutige sie und lass ihnen Gerechtigkeit widerfahren. Wir bitten dich für die Schülerinnen und Schüler und die Lehrenden, die in dieser Zeit ganz besonders herausgefordert sind. Die Corona-Maßnahmen haben so viel im Schulleben durcheinandergebracht. So vieles ist dadurch wirklich schwieriger geworden. So war das noch nie. Hilf den Jugendlichen, den Kindern, aber eben auch den Lehrenden, die ja genauso auch unter der Belastung stehen. Gib ein Verstehen füreinander und ein gutes Miteinander, dass diese Zeit trotzdem eine Zeit ist, die hilft voranzubringen und aus den jungen Menschen Menschen macht, die gut für sich stehen können. Jetzt beten wir noch für all die Dinge, die uns auf dem Herzen sind, die wir ganz persönlich Gott sagen wollen. Und dann beten wir weiter mit den Worten des Vaterunser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Lied, das am Schluss steht, die Nummer 19, ist erst 1975 ins Deutsche übersetzt worden, aber es ist ein Hymnus aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und es kommt aus England, 1851 gedichtet. Thank you. Wir bitten um den Segen Gottes. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden. Amen.